Die Puritaner Bucherei. Dieser Auszug stammt aus dem Buch Alles in seiner Hand von John Flavel und wurde überschrieben mit Die Vorsehung Gottes in der Bekehrung. Durch nichts erstrahlt der Allmächtige so herrlich in dieser Welt, wie durch die Anordnung der Zeitpunkte, der Werkzeuge und der Mittel zur Bekehrung der Auserwählten. Wie kunstvoll die Hand des Allmächtigen in seiner Vorsehung ihre Leiber geformt hat, so sanft hat er jene bewahrt und großzügig für sie gesorgt. All diese Gunst- und Gnadenerweise, die er für sie getan hat, wären von geringer Bedeutung, wenn er nicht auch das eine oder andere Mittel zu ihrer Bekehrung gefügt hätte. Dies, ja dies, ist die größte Wohltat, die sie je aus seiner Hand empfangen haben. Für diese Wohltat sind sie ihm mehr zu Dank verpflichtet als für all ihre anderen Gnadenerweise. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Herz nicht tief berührt sein wird, während ich ihnen darlege, wie der Allmächtige die Bekehrung hinausführt. Solche, deren Herzen diesem ganzen Thema wohlgesonnen sind, lieben es, sich gedanklich darin zu vertiefen. Diese Fügung der Vorsehung ist sicherlich die lieblichste Geschichte, die sie je erzählen werden. Sie lieben es, daran zu denken und davon zu erzählen. Die Orte und die Werkzeuge, durch die dieses Werk für sie zustande kam, werden von ihnen des Werkes wegen überaus hoch geschätzt. Ja, sie schätzen diese so sehr, dass ihre Herzen noch viele Jahre später zerfließen, wenn sie nur gelegentlich diese Orte oder die Geschichte jener Menschen sehen, die von der Hand des Allmächtigen in seiner Vorsehung zu ihrem Heil benutzt wurden. Wie Bethel für Jakob nach jener Nacht ohne Zweifel ein lieblicher Ort war, so hatten andere Heilige, genau wie er, ihr Bethel. O, gesegnete Orte, Zeiten und Werkzeuge! O, diese tiefen, lieblichen Eindrücke, die nie aus unserem Herzen und unserem Gedächtnis entfernt werden, welche diese Fügung der Vorsehung bei denen hinterlassen hat, für die sie dieses gesegnete Werk entweder Jahre über im Verborgenen oder auf wahrnehmbarere Weise gewirkt hat. Doch damit nicht eine arme Seele durch die Darstellung dieser Fügung der Vorsehung entmutigt wird, weil sie sich nicht an den Zeitpunkt, den Ort, die Werkzeuge und die Art und Weise erinnern kann, wann und durch welche ihre Bekehrung gewirkt wurde, möchte ich noch eine notwendige Unterscheidung vorausschicken, um bei den einen Schaden zu vermeiden, während ich anderen eine Wohltat erweisen will. Die Bekehrung kann, was die Umstände betrifft, auf zwei Weisen geschehen. Entweder bei Menschen im Reifenalter, wobei dies offenkundiger geschieht, die in ihren Jugendjahren eher weltlich und lästerlich gelebt haben. Oder bei Menschen in zartem Alter, in deren Herzen Gnade durch den Segen Gottes einer gottesfürchtigen Erziehung eher unmerklich und unsichtbar geträufelt wurde. Bei ersteren sind die einzelnen Wirkungen des Geistes, die Erleuchtung, die Überführung, die Demütigung, das Ziehen zu Christus und die Versiegelung offensichtlicher und erkennbarer. Bei den letzteren sind sie verborgener und weniger deutlich wahrnehmbar. Sie können sich daran erinnern, dass Gott ihnen Hochachtung und Zuneigung für fromme Menschen gab und ein Pflicht- und Sündenbewusstsein. Was aber Zeit, Ort, Werkzeuge und die Art und Weise dieses Werkes des Allmächtigen anbetrifft, können sie nur wenig dazu sagen. Wenn jedoch das rettende Werk in ihnen zustande gebracht wurde, gibt es keinen Grund, dass sie, weil die genauen Umstände nicht so deutlich erkennbar sind wie bei anderen, sich Sorgen machen. Erfassen Sie das Wesentliche und die Realität des Werkes, und Sie haben keinen Grund, sich selbst zu quälen, weil Sie nicht derartige Umstände als Beweise für Ihre Bekehrung anführen können. Wo aber für einen Menschen sowohl die Umstände seiner Bekehrung als auch das Wesentliche deutlich sind, wenn wir uns erinnern können, zu welcher Zeit, an welchem Ort und durch welches Werkzeug dieses Werk vollbracht wurde, dann ist dies notwendigerweise überaus lieblich. Es kann gar nicht anders sein, als dass es der Seele jedes Mal, wenn sie darüber nachsinnt, neu Wonne bereitet. Viele der folgenden Dinge haben wir vielleicht als lästig angesehen, als sie uns zugestoßen sind. Aber sie erwiesen sich als Wegbereiter, welche direkt von der Vorsehung ausgesandt wurden und der sie schließlich den Weg ebneten. Was das Werk der Bekehrung betrifft, gibt es nun hinsichtlich der Fügungen der Vorsehung mehrere Dinge, die außerordentlich lieblich und angenehm sind. Wie wundersam fremdartig und unerklärlich ist doch dieses Werk des Allmächtigen in seiner Vorsehung, der die Ereignisse ordnet, ja, selbst die minutiösesten Umstände dieses Werkes, und uns mitten in diese hineinstellt. So sehen Sie, wie dem Eunuchen genau in dem Augenblick, in dem er den Propheten Jesaja las, ein Ausleger zur Seite gestellt wurde, nachdem man sonst hätte lange suchen müssen. Dieser gesellt sich genau in dem Moment zum Wagen des Eunuchen, in dem dessen Geist durch einen günstigen Umstand für das erste Licht der Erkenntnis Christi bereit gemacht worden war. Und wie erstaunlich war jene Veränderung bei dem Syrer Naeman, und wie umständlich lief sie ab. Erst mussten die Syrer bei ihren Raubzügen dieses Mädchen verschleppen, wahrscheinlich war ihre Schönheit der Anlass dazu. Und dann musste sie Naemans Frau gegeben werden und ihr von der Kraft Gottes erzählen, die in dem Propheten wirkt. Und in diesem besonderen Fall sehen Sie noch, dass zur Zeit Elias eine Heilung vom Aussatz bis dahin noch nicht geschehen war. Zweifellos wurde diese ganze Angelegenheit durch die außerordentliche Leitung des Allmächtigen in seiner Vorsehung geführt. Und so zeigt es sich bei der Bekehrung der Samariter. Es wird darauf hingewiesen, dass Christus diesen Weg gehen musste, der sich direkt auf der Strecke zwischen Judäa und Galiläa befand, und auch, dass es die sechste Stunde war, das heißt zu Mittag, in der er sich am Jakobsbrunnen ausruhte. Indem er dort sitzt und etwas trinkt, scheint er sich wirklich nichts anderes zu wünschen, als sich zu erfrischen. Doch was für eine Reihe von segensreichen Fügungen folgt diesem, was rein zufällig zu sein scheint. Zuerst wird diese Frau aus Samaria zum Glauben an Christus geführt und dann noch viele mehr in dieser Stadt. Melchior Adams berichtet über das Leben von Junius, dass dieser in jüngeren Jahren überzeugter Atheist war. Um ihn zu Gott zu bekehren, bedurfte es zuerst einer wunderbaren Bewahrung seines Lebens in einem öffentlichen Aufruhr in Lyon, in Frankreich. Dieses zwang ihn, eine Gottheit anzuerkennen. Dann ließ ihn sein Vater nach Hause holen und überredete ihn mit viel Mühe, die Schrift zu lesen. Er kam zu dem ersten Kapitel von Johannes und spürte, wie eine göttliche, übernatürliche Majestät seine Seele ergriff, und dies brachte ihn zu einer vollständigen Bekehrung zu Jesus Christus. Auf diese Weise ersinnt Gott Mittel und Wege, damit, wie die Frau von Tekoa zu David sagt, der Verstoßene nicht von ihm verstoßen bleibt. Lavater berichtet uns, dass viele spanische Soldaten, die aufgrund der Kriege nach Deutschland kamen, dort zu Christus bekehrt wurden, indem sie in Städte und Ortschaften kamen, in denen es gläubige Pastoren und Christen gab. Robert Bolton war zwar ein hervorragender Gelehrter. In seinen jungen Jahren war er hingegen ein gottloser Mensch und Spötter über heilige Menschen. Doch als er Umgang mit einem Gläubigen mit dem Namen Peacock bekam, wurde er durch ihn zur Buße gebracht und zu einem großartigen Werkzeug in der Kirche Christi. Ein Papierfetzen, den jemand zufällig fand, wurde zu einem Anlass zur Bekehrung. Dies war bei einem Pfarrer in Wales der Fall, der nebenbei auch noch einen anderen Beruf ausübte, aber in beiden Berufen nachlässig war. Als er auf einem Jahrmarkt war, kaufte er etwas an dem Stand eines Trödelhändlers und riss ein Blatt aus dem Katechismus heraus, um es darin einzuwickeln. Doch als er ein oder zwei Zeilen davon las, benutzte Gott das Lesen dieser Zeilen, sodass das Werk vollbracht wurde. Die Heirat eines gottesfürchtigen Mannes in eine weltlich gesinnte Familie wurde vom Allmächtigen zur Bekehrung und Errettung vieler Menschen aus ihr benutzt. So lesen wir aus dem Leben dieses großen und bekannten Engländers John Bruen, dass man in seiner zweiten Ehe übereinkam, er solle ein Jahr lang zu den Mahlzeiten ins Haus seiner Schwiegermutter kommen. Während seines Aufenthaltes dort in diesem Jahr gefiel es dem Herrn, durch dieses Werkzeug gnädig an ihrem Herzen zu wirken und auch an den Herzen der Schwester und der Halbschwestern seiner Frau, ihrer Brüder William und Thomas Fox und von einem oder zwei Bediensteten in dieser Familie. Andere wurden durch das Lesen eines guten Buches zu Christus gebracht. So sehen wir, wie viele deutsche Geistliche durch das Lesen von Luthers Büchern bekehrt wurden. Und was noch außergewöhnlicher ist, Sladen berichtet uns in seinem Kommentar, dass Vergerius, obwohl er Augen- und Ohrenzeuge der traurigen Sache mit Spira war, von der man meinen könnte, sie würde einen Stein erweichen, doch fest entschlossen auf der Seite des Papstes blieb. Als jedoch die Kardinäle ihm misstrauten, wollte er sie dadurch verteidigen, indem er ein Buch gegen die deutschen Abtrünnigen verfasste. Doch während er die protestantischen Bücher las, einzig und allein zu dem Zweck, sie zu widerlegen, wurde er durch die Abwägung der Argumente schließlich selbst überzeugt und zu Christus gebracht. Als er sich derart von der Wahrheit überwunden widerfand, teilte er seinem Bruder, der auch ein fanatischer Anhänger des katholischen Glaubens war, seine Überzeugung mit. Dieser Bruder beklagte dessen Elend und wollte ihn zurückbringen. Doch Vergerius bat ihn darum, die protestantischen Argumente gut abzuwägen. Schließlich gab auch er nach und so begannen beide sofort damit, die Rechtfertigung aufgrund der freien Gnade Gottes durch das Blut Christi zu predigen. Ja, nicht nur das Lesen eines Buches oder Hören eines Pastors, sondern, was höchst bemerkenswert ist, sogar ein Fehler oder die Vergesslichkeit eines Pastors sind vom Allmächtigen für dieses Ziel und diesen Zweck benutzt worden. Augustinus predigte einmal vor seiner Gemeinde, vergaß das Argument, welches er zuerst hatte nennen wollen, und griff den Irrtum der Manichäer an, was er gar nicht beabsichtigt hatte. Durch diese Abhandlung wurde ein Getreuer bekehrt, der ihn hörte, fiel vor seinen Füßen weinend nieder und bekannte, dass er viele Jahre als Manichäer gelebt hatte. Von einem anderen weiß ich, dass er zu einem Predigtdienst ging und versehentlich eine andere Bibel mitnahm als geplant. In dieser fehlten jedoch seine Notizen. Nach einer kurzen Pause entschloss er sich, über irgendeinen anderen Text zu sprechen, der ihm gerade vor die Augen kommen würde, und las schließlich diesen Text. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Und obwohl er sich nicht vorbereitet hatte, half ihm doch der Herr, darüber überlegt und auch angemessen zu sprechen. Diese Abhandlung bewirkte eine gnädige Veränderung bei einem in der Gemeinde. Seitdem hat dieser sichtbare Beweise einer echten Bekehrung geliefert. Und er bekannte, dass diese Predigt das erste und einzige Werkzeug hierzu gewesen war. Zu dem gleichen Zweck wurde auch die Begleitung anderer bei einem Höflichkeitsbesuch bei Nachbarn benutzt. So begleiteten viele Juden Maria nach Bethanien und wollten nur ihren höflichen Respekt erweisen. Doch dort trafen sie Christus, sahen die Dinge, welche er tat, und glaubten an ihn. Firmin, ein puritanischer Pastor, berichtet uns in einem Buch von jemandem, der viele Jahre in einer Stadt gelebt hatte, in welcher Christus genauso klar und lange gepredigt worden war wie in jeder anderen Stadt Englands. Als dieser Mann etwa 76 Jahre alt war, besuchte er einen kranken Nachbarn. Einer meiner christlichen Freunde, schreibt Firmin, kam ihn auch besuchen. Er traf dort diesen alten Mann, den er für jemanden hielt, der auf seine eigenen Taten baute. Höflichkeit, gute Werke und so weiter. Er begann absichtlich über dieses Thema zu sprechen, um zu zeigen, wie viele Menschen sich auf ihre Leistung verlassen, aber nie zu Christus finden. Der alte Mann, der nah bei dem Krankenbett saß, hörte ihn und es gefiel Gott, ihm zu zeigen, dass er solch ein Mensch war, der bis auf diesen Tag ohne Christus war und auf sich selbst vertraut hatte. Später hat er gesagt, wäre ich vor dem 76. Jahr gestorben, wäre ich verloren gegangen, denn ich kannte Christus nicht. Dass ein gläubiger Mann ins Gefängnis geworfen wurde, war das Mittel des Allmächtigen, um die Seele eines armen Gefängniswärters zu erretten. So kam Paulus ins Gefängnis, um seinen Wärter zu einem geistlich freien Mann zu machen. Das gleiche Erlebnis hatte Dr. Barnes in den Tagen von Königin Mary, der danach mit dem bekehrten Wärter im Gefängnis das Abendmahl feierte. Wenn geistliche Diener und Christen durch Verfolgung aus Städten und Ortschaften in ungebildete und grausame Gebiete des Landes vertrieben wurden, hat der Allmächtige dies benutzt, um einige verlorene Schafe aufzuspüren, die sich dort befanden, und diese heim zu Jesus Christus zu bringen. Die gleichen außergewöhnlichen Dinge ereignen sich seitdem, wenn in gleicher Weise gläubige Pastoren vertrieben wurden. Davon gibt es bis heute viele herausragende Beispiele. Ein Diener, der vor seinem Herrn davonlief und wahrscheinlich nur sein nutzloses Leben retten wollte, kam jedoch an solche Orte und traf solche Menschen, wie es der Allmächtige in einem ihm unbekannten Plan gefügt hatte, und wurde dadurch zum Diener Christi. Genau dies geschah bei Onesimus, der seinem Herrn Philemon nach Rom davonlief, wo er durch eine sonderbare Fügung, vielleicht aus reiner Neugier, sich die Gefangenen anzusehen, Paulus in die Hände fiel, der ihn in seinen Fesseln in Christus zeugte. Manche hat es zu einer ernsthaften Bekehrung geführt, wenn sie sich zum Spaß eine Predigt anhören wollten. Der oben genannte Gaius Firmin berichtet uns von einem notorischen Trunkenbold, welchen die Säufer Vater nannten, der eines Tages unbedingt hören wollte, was Wilson sagt, aus, wie es schien, keinem anderen Grund, als diesen heiligen Mann zu verspotten. Doch in dem Gebet vor der Predigt begann sein Herz weich zu werden und als Wilson seinen Text las, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt, konnte er nicht mehr an sich halten. Während dieser Predigt veränderte der Herr sein Herz, obwohl er ein so erbitterter Feind war, dass der Pastor sich an Predigttagen fürchtete, an seiner Ladentür vorbei zur Kirche zu gehen. Siehe, das sind die Umrisse seiner Wege. Wie leise ist das Wort, das wir davon vernehmen. Hiob 26, Vers 14. Das zufällige Hören einiger ernster und gewichtiger Worte in der Gegenwart von eitlen, weltlichen Menschen, der Tod des Gemahls, der Gattin oder eines Kindes, eine schwere Krankheit und tausend andere solcher Dinge, wurden vom Allmächtigen in seiner Vorsehung zur Bekehrung von Seelen benutzt. Nicht weniger bemerkenswert und wunderbar sind die Pläne des Allmächtigen in seiner Vorsehung, in denen die Versetzung der geistlichen Diener angeordnet und deren Hin- und Herziehen gelenkt wird, um Seelen zu bekehren. Oft bringt sie der Allmächtige an Orte, wo sie nicht hinwollten, wo Gott jedoch, für sie verborgen, einige auserwählte Gefäße hat, die durch das Evangelium gerufen werden müssen. So wurde Paulus und Timotheus, die wunderbar und herrlich zusammenarbeiteten, bei ihrer Reise durch Phrygien und Galatien gewährt, das Wort in Asia zu predigen, was sie sich wohl vorgenommen hatten. Und als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Doch ein Mann aus Mazedonien, das heißt, ein Engel in der Gestalt oder Tracht dieses Landes, erschien Paulus in einer Vision und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Dort öffnete Gott Lydia das Herz. Ich weiß von einem gläubigen Pastor, der inzwischen von Gott heimgeholt wurde, der bei seinen Studien auf ein sehr aufrüttelndes Thema stieß, das seine eigene Gemeinde betraf. Als er sein Studium beendet hatte, spürte er den starken Drang, zu rohen, schändlichen und gottlosen Menschen zu gehen, die etwa 8 Kilometer entfernt lebten, und zuerst ihnen darüber zu predigen. Nachdem er lange mit sich gerungen hatte und keine Regung unterdrücken wollte, die vielleicht vom Geist Gottes kam, gehorchte er und ging zu diesen Leuten, die keinen eigenen Pastor hatten und zu denen nur wenige Pastoren wagten zu gehen. Und der Herr öffnete wieder aller Erwartung eine Tür, und mehrere Gottlose nahmen dort Christus an und verpflichteten den Pastor für einen wöchentlichen Vortrag unter ihnen, durch den viele Seelen für Gott gewonnen wurden. Der gleiche Mann Gottes kam auf einer Reise an einer Gruppe großtuerischer Menschen vorbei, die sich miteinander auf einem Rasenstück neben dem Weg einen Ringkampf lieferten. Als er näher kam, hatte einer von ihnen seinen Gegner gerade niedergeworfen und jubelte über seine Macht und Stärke. Der Gottesmann ging zu ihnen hinüber, wendete sich an diesen Mann und sagte: Mein Freund, ich sehe, dass Sie sehr stark sind, aber der Starke soll sich nicht seiner Stärke rühmen. Sie müssen wissen, dass Sie nicht mit Fleisch und Blut kämpfen müssen, sondern gegen die Herrschaften, Gewalten und die Finsternis dieser Weltzeit. Wie traurig wäre es, wenn der Satan zuletzt ihre Hoffnung zu Boden wirft und sie in alle Ewigkeit besiegt. Nach einem viertelstündigen ernsten Vortrag über diese Sache verließ er sie und setzte seine Reise fort. Doch diese Rede hinterließ einen solchen Eindruck, dass sie diesem Mann keine Ruhe ließ, bis er einem gottesfürchtigen Pastor seinem Kummer anvertraute, der das Werk in seiner Seele weise fortführte und schließlich in der gnädigen Veränderung dieser Person das herrliche Ergebnis davon sah, wovon er hiernach dem anderen Pastor freudig berichtete. Oh, wie unergründlich sind hierin die Wege des Allmächtigen in seiner Vorsehung!